Ja, heute Themenpredigt, Thema Wahl. Was sonst? Aber Spaß beiseite. Ich habe mich schwer mit der Entscheidung getan, ob ich zu diesem Thema etwas sagen soll oder nicht. Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass es nicht gut ist, etwas zu dem Thema zu sagen. Denn die letzte Zeit wurde ständig schon Bezug drauf genommen. Dann ist ja auch die Gefahr, dass man parteilich wird. Ja, und dann ist Wahl, die Sache mit der Wahl ja sowieso vielleicht mehr eine weltliche Sache als eine geistliche. 3 Wahlen hat man nur dieses Jahr schon in Deutschland. Und so weiter. Also, wenn ich nichts zu dem Thema sage, weiß ich mich auf der sicheren Seite. Des Weiteren bin ich aber zu der Einsicht gekommen, dass nichts zu dem Thema zu sagen ebenfalls falsch ist. Besser gesagt, in jedem Fall falsch ist. Denn damit würde ich einfach ignorieren, was jetzt in unserer Gemeinde läuft. Also, ich habe mich für das Thema Wahl heute entschieden. Ich habe das Thema Wahl gewählt. Nur der Predigttermin, der wurde mir vorgegeben. Ja, in 3 Schritten möchte ich es mit euch gehen. Gott nimmt uns als Wählende in kritischer Zeit in Verantwortung, unsere und Gottes Auswahlkriterien und die Wahl als Auftrag. Viele von uns hat in den letzten Wochen die Frage beschäftigt, ja, wen soll ich denn auf diesen Wahlvorschlagszettel schreiben? Heute werden sich manche vielleicht immer noch mit der Wahl in der Weise beschäftigen, dass sie es noch nicht wissen. Wen soll ich denn heute ankreuzen oder nicht ankreuzen? Wer kann in guter Weise unsere Gemeinde weiterleiten? 3 Bibeltexte haben mich in meinem Nachdenken zu diesem Thema begleitet. Einen haben wir gehört, der 1. Samuel-Text, Berufung von David. Dann eine Berufung aus der Apostelgeschichte, die Wahl des Matthias und Psalm 51. Ich lese die jetzt nicht alle am Anfang, die sind dann eh vergessen. Ich werde immer dann, wenn ich aus diesen Texten etwas brauche, darauf zurückkommen. Wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Also 1. Samuel 16, Apostelgeschichte 1, Psalm 51. In beiden Berufungstexten geschieht die Wahl nach meiner Meinung in einer kritischen Zeit. Die Wahl des Matthias liegt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Der Kreis der 12 soll nach dem Tod des Judas wieder gefüllt werden. Da kommen Fragen auf. Warum ist denn die Zahl 12 eigentlich so wichtig? Oder ist sie es gar nicht? Geht es um etwas ganz anderes? Geht es darum, eine Lücke zu stopfen, die schmerzliche Versagensgefühle deutlich machte und unter denen die Jüngerschaft nicht weiter leiden soll? Vers 25 erhalten wir eine andere Begründung. Da heißt es, dass er den Platz dieses Dienstes und Apostelsamtes empfange, von dem Judas abgeirrt ist. Das heißt, es geht um einen Dienst, um eine Aufgabe, um einen Zeugendienst. Und für diesen Dienst fehlen einfach Mitarbeiter. Das ist eine Not und es muss Hilfe geschaffen werden. Die Salbung von David zum König, die wird nun zu einem ganz außergewöhnlichen Zeitpunkt eingeführt. Außergewöhnlich, denn es gibt ja bereits einen König. Aber dieser König hat sich öffentlich dem Wort Gottes widersetzt. Eine prekäre Situation. In den Augen des Königs Saul musste das Vorgehen Samuels als offener Verrat eingeschätzt werden. Diese Salbung bringt nicht nur Samuels Leben in Gefahr, sondern auch das Leben dessen, der neu gesalbt wird. Wahl in kritischer Zeit. Stellt sich die Frage, trifft das auch für unsere Gemeinde zu? Ich würde nicht sagen, dass wir in einer Krise stecken, aber Probleme haben wir. Einige Beispiele sollen das verdeutlichen. Da sind gesellschaftliche Probleme. Bei immer höheren Erwartungen an die Familie ist gleichzeitig eine immer kürzere Lebensdauer von Ehe zu beobachten. Bei immer stärkerer Flexibilität und Eingespanntsein im Beruf ist immer weniger Zeit für ein Ehrenamt. Gesellschaftliche Veränderungen werden und gehen nicht spurlos an uns vorbei. Wie gehen wir als Gemeinde damit um? Da sind strukturelle Fragen. Wie können wir bei steigender Mitgliederzahl und den zwei Gottesdiensten weiterhin für alle eine gute Gemeinschaft realisieren? Da sind innere Fragen. Die Homogenität unserer Gemeinde ist nicht mehr gegeben, wie das vielleicht vor 20 Jahren war. Wie kann man die zunehmende Unterschiedlichkeit von Mitgliedern und Freunden der Gemeinde in guter Weise kommunizieren, miteinander besprechen, miteinander leben, miteinander glauben? Und dann ist da noch die Einmüdigkeit. Im politischen Bereich spricht man von Wahlmüdigkeit. Ich kann wählen, wen ich will, heißt es da. Es bleibt alles beim Alten. Es sage keiner, dass das in unserer Gemeinde anders ist. Ich habe einen Beleg dafür. In der Internetplattform von unserer Gemeinde zu finden, unter dem archivierten Predigtthema von 15.06.08 heißt es, von der Einmüdigkeit der Gemeinde. Ich weiß, es ist ein Tippfehler. Aber wem auch immer, vielen Dank. Hier ist mir ein Stichwort zugespielt. Ist unsere Gemeinde einmüdig? Verständlich wäre es. Denn mit der Größe der Gemeinde wird es immer schwerer, alle Interessen und Wünsche zu bündeln. Und wenn nicht von Einmüdigkeit der Gemeinde zu sprechen ist, dann vielleicht von der Müdigkeit mancher treuer Seelen. Manche haben es in den letzten Monaten oder Jahren aufgegeben, sich in diese Gemeinde einzubringen. Sie hatten den Eindruck, nicht gehört zu werden. Oder verstand man ihre kritisch wohlwollende Opposition als Gegnerschaft? Oder muss vielleicht von der Müdigkeit derer gesprochen werden, die sich wirklich alle Mühe geben? Sie wollen alle unter einen Hut bringen und schaffen es doch nicht. Kurzum, der Schreibfehler im Netz ist vielleicht heute Nachmittag schon weg. Mit dem Verschwinden der Müdigkeit ist es schwieriger. Wer sich in solcher Zeit der Verantwortung in der Gemeinde stellt, steht vor großen Herausforderungen, auch vor großen Erwartungen. Also, wen wählen? Zweitens, unsere und Gottes Auswahlkriterien. Ich will also versuchen, so schrittweise, dass wir uns annähern, dass wir weiterkommen. Bei manchen Diensten in unserer Gemeinde scheint es mir, dass es uns egal ist, ob sie besetzt werden oder nicht. Und manchmal denke ich, mag es gut sein, einen Dienst auch aufzulösen, der nicht mehr erforderlich ist. Ganz anders ist das mit dem Dienst der Ältesten. Der nimmt in unserer Gemeinde eine besondere Rolle ein und die Ältesten sollen ja nun heute auch gewählt werden. In der Gemeindeordnung heißt es, der Dienst der Ältesten besteht vornehmlich im Hirtendienst durch Verkündigung, Seelsorge und Gebet, sowie im Wachen über Lehre und Dienst der Gemeinde nach der Heiligen Schrift. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich hoffe, ihr habt eine, könnt nachlesen. Hier steht weder etwas vom Alter, noch etwas vom Geschlecht, noch etwas von irgendeiner beruflichen oder sonstigen Qualifikation. Hier stehen Aufgaben. Wie bekommen wir heraus, wer für diese Aufgaben geeignet ist? Tja, da wir in Jena nun mal keinen Samuel-Propheten haben, bleibt es wohl bei uns hängen. Jeder, der heute sich mit in die Verantwortung stellt, stellt sein Tun in die Verantwortung vor Gott, dass er wie ein Prophet auf Gott hören will. Das ist die Idee, die in unserer Gemeinde dahinter steht. Wenn sich jeder bemüht, Gottes Willen für diese Gemeinde zu erfragen, so wird letztlich Gottes Wille durch das Stimmergebnis zum Ausdruck kommen. Und trotzdem ist dieses Bemühen noch nicht die Garantie, dass das Wahlergebnis Gottes Willen widerspiegelt. Letztlich werden wir immer nur im Rückblick sagen können, wenn überhaupt, ob wir mit unserer Wahl Gottes Willen getroffen haben. Tja, kann ich nur sagen, aber warum soll es uns damit besser gehen als unseren Brüdern und Schwestern aus der Bibel. Schauen wir uns die Wahl des 12. Apostels an. Welche Kriterien soll dieser 12. Apostel erfüllen? Was soll er können? Er soll einer sein, der von Anfang bis Ende alles mit Jesus miterlebt hat. Nur zwei Männer kommen in die engere Auswahl. Vers 23. Der eine ist Barsabas mit dem Beinamen Justus, der andere Matthias. Über den einen erzählt die Bibel genauso wenig wie über den anderen. Wir können also nur wirklich ganz karge Schlussfolgerungen ziehen, was bei diesen Personen eigentlich war. Bei Matthias wissen wir nur, dass er Jude war, jüdische Herkunft hatte. Das Los fällt auf ihn. Barsabas Justus ist somit aus dem Rennen raus. Das finde ich gut. Justus heißt der Gerechte. Es ist anzunehmen, dass ihm dieser Beiname erst später aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen gegeben wurde. Justus, der Gerechte. Auf ihn fällt das Los nicht. Der Gerechte sein, der Gerechte bleiben, das ist ein hoher Anspruch. Und leicht kann man unter Druck geraten. Leute in Führungspositionen möchten gern gerecht sein. Davon gehe ich einfach aus. Doch oft stoßen sie dabei an ihre eigene Grenze. Es geht gar nicht, immer gerecht zu sein. Wenn nun aber nicht der Gerechte gewählt wird, wird dann nicht der Ungerechte gewählt? Der die Sünde begeht, der die Fehler macht, die Wahl fiel nicht auf Justus. Ich meine, das darf allen als Ermutigung dienen, die sich heute zur Wahl stellen. Sie brauchen an sich nicht zu hohe Ansprüche stellen. Und sie dürfen sich zu Recht von überhöhten Ansprüchen anderer distanzieren. Im Wahlverfahren der Apostel wird nun der Matthias zum Dienst bestimmt. So, fertig. Wir könnten zufrieden sein, wenn nicht in der Fortschreibung des Neuen Testamentes permanent über Matthias geschwiegen würde. Stattdessen taucht ein ganz anderer Name auf, der das Evangelium im europäischen Mittelmeerraum verbreitet. Paulus, Apostelgeschichte 9. Ein ganz anderer Name. Der kam und konnte gar nicht in die engere Auswahl fallen. Aber jetzt ist er da. Hat hier möglicherweise Gott entgegen allen toll ausgeklüftelten Wahlverfahren und Wahlkriterien souverän die Person seiner Wahl eingesetzt? Darüber könnte man sich theologisch streiten, aber ich will es einfach als Frage stehen lassen. Ein anderes Beispiel für Gottes Wahl, wider menschliche Erwartung, fand ich in Apostelgeschichte 16. Uns wird eine Frau vorgestellt, deren Name an die Glanzzeit des Purpurhandels in Lydien erinnert. Eine Landschaft in Kleinasien. Diese wirtschaftliche Blütezeit, so habe ich nachgelesen, ist für das 6. Jahrhundert vor Christus unter dem König Krösus belegt. Aber der Name Lydia erinnert nicht nur an ruhmvolle vergangene Zeiten des Purpurhandels. Der Schreiber der Apostelgeschichte stellt ihren Namen in den Zusammenhang des Beginns einer neuen Ära. Diese Ära ist die Ausbreitung des Christentums in Europa, wo wir bis heute davon profitieren. Immer noch. Die Lydia wird zur ersten Hauskreisleiterin in Philippi. Natürlich ist hier nie von einer Wahl die Rede. Niemand wäre auf die Idee gekommen zu wählen. Man könnte sagen, es ergab sich. Das für mich Tröstliche an Paulus und Lydia ist Folgendes, dass wir Gottes Wahl wohl bestätigen können, aber wir können nicht durch falsche Wahl sein Tun hindern. Die falsche Wahl bedeutet für uns vielleicht ein paar Umwege mehr. Oder es bedeutet für uns, dass es ein paar Leute gibt, die ihren Dienst eben einfach tun, ohne die Bürde des Amtes. Und das haben wir Gott sei Dank ja in unserer Vergangenheit hier auch so schon erlebt. Schauen wir nun in den Samuel-Text. Auch dort geht es nicht ohne Überraschungen ab. Hätte man dem David einen Tag vor der Salbung gesagt, beim Schafehüten, dass er Israels König wird, der hätte sich totgelacht. Was? Ich? Und auch ein Samuel, der ja nun schon einiges mit Gott durch hatte, erlebte seine Überraschung. Denn nicht der imposante älteste Sohn der Familie sollte der neue König sein. Von ihm heißt es, Gott achtete ihn gering. Ihn, der so ein echter Hingucker gewesen sein muss, ist für diesen Dienst nicht brauchbar. Gott will andere Qualitäten. Genannt wird uns in diesem Zusammenhang, Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und dann hat Isai alle seine Söhne, 7, ist ja immer wieder ein Zeichen für die Vollzahl, alle seine Söhne antreten lassen. Und bei keinem gab Gott grünes Licht. Wie muss es da Samuel zumute gewesen sein? Habe ich etwa die falsche Wahlliste aufgestellt? Keiner wird bestätigt? Erst als Samuel noch einmal fragte, sind das wirklich alle deine Söhne? Gibt es wirklich keinen mehr? Erst dann wird der Hirtenjunge vom Feld geholt. Der war so unbedeutend, dass er zum Opferfest mit Samuel nicht einmal eingeplant war. So, und dann kommt der David angerannt. Die anderen sind schon längst alle geheiligt durch Samuel, für das Fest vorbereitet. Der David kommt angerannt, verschwitzt, ungewaschen und wird zum König gesalbt. Der Herr aber sieht das Herz an. Da frage ich mich doch, was der Herr sieht. Da frage ich mich, was sieht der? Und es wird noch spannender. Dieser Berufungstext von David steht nicht in den biblischen Büchern der Chroniken. Daraus folgere ich, dass der Text erst aufgeschrieben wurde, als David schon ein gestandener König war und kein Hütejunge mehr. Zwischen der Berufung und dem Amt, also zwischen der Berufung und dem Aufschreiben der Berufung, ist unheimlich viel geschehen. Und zwar nicht nur die Geschichte mit Goliath und die langsame, aber stetige Stabilisierung der Grenzen, sondern auch die Sache mit Bathseba und der Mord an Uriah. Ich sag euch, ich hab's Rätseln gekriegt. Der Herr sieht das Herz an. Was sieht der denn da? Die Wahl als Auftrag. Psalm 51 wird David zugeschrieben. Für die Zeit, als er für diese Untaten büßte. Ich meine, dass man in diesem Psalm etwas von seinem Herz sehen kann. Ich lese die Verse 11 bis 15. Wende ab von meinen Sünden dein Angesicht und tilge all meine Frevel. Ein reines Herz erschaffe mir, Gott, und einen festen Geist erwecke mir neu. Von deinem Antlitz verstoße mich nicht, nimm von mir nicht hinweg deinen Heiligen Geist. Deines Heiles Wonne schenke mir wieder, in willigem Geist mache mich stark. Dann will ich deine Wege den Irrenden weisen und Sünder werden sich bekehren. David kann jetzt Unrecht beim Namen nennen. Er braucht nicht mehr um den heißen Brei herumreden. Das allerdings geschah nicht spontan. Wir wünschten uns das vielleicht manchmal bei unseren Schwestern und Brüdern, dass es vielleicht ein bisschen flotter geht. David hat etwa über ein Jahr gebraucht, bis der so weit war. Und ich sage euch noch was, der hat noch Nachhilfeunterricht gekriegt. Durch die Fabel vom Nathan. Auch das war vonnöten. Und als der Nathan hinging, riskierte er dabei Kopf und Kragen. Wer geht schon ungestraft zum Chef und sagt ihm, was er für Mist gemacht hat? Nathan hat Glück. David hat Einsehen. Oder war David sogar froh, dass die Geschichte endlich ans Licht kam? Psalm 32, Vers 3 lässt das vermuten. Da heißt es, da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Heute nennt man das psychosomatische Erkrankung. Um das Thema Ehebruch für David und für uns mal etwas aus dem Blick zu rücken, weil ich denke, wir sind da viel zu sehr drauf fixiert, will ich es mal versuchen, anders zu formulieren, was bei David eigentlich schiefgelaufen ist. David war eine starke Führungspersönlichkeit. Die war nötig. Mit den blökenden Schafen hatte es angefangen. Dann war es ein Trupp Krieger, dann der Stamm Juda und zuletzt das ganze Volk Israel. Und diese starke Führungspersönlichkeit hatte eigene Interessen oder Visionen. Diese wurden in ihm immer dominanter. Er konnte es immer besser vor sich und vor anderen rechtfertigen. Er konnte es so gut rechtfertigen, dass er dafür sogar Rechte anderer überging. Andere mussten für ihn auf ihren Raum zum Leben und Glauben verzichten. David hat so richtig Mist gebaut. Aber er hat auch erlebt, wie befreiend und belebend es ist, falsche Wege zu bekennen und zu verlassen. An dieser Stelle möchte ich eine Episode erzählen und ich habe die Chantal gefragt, ob ich darf. Ich darf. Chantal lebt jetzt 1,5 Jahre bei uns und sie baut auch immer mal Mist. Es kracht, sagen wir mal, fast täglich zwischen uns. Das tut uns auch beiden weh. Wir wissen, da war etwas nicht in Ordnung. Nach einiger Zeit kommt dann Chantal und sagt, Entschuldigung. Dafür erwartet sie Lob. Denn sie hat artig gelernt, dass man das so macht. Das Dumme ist, ich bin dann immer nicht zufrieden. Wir fangen an und reden drüber. Was war denn nicht in Ordnung? Irgendwann kommt es dann von ihr und sie sagt, entschuldige bitte das. Und dann kann sie es nennen. Und manchmal bin ich es, die sich entschuldigt. Danach reichen wir uns die Hand oder wir nehmen uns in die Arme und dann geht es uns beiden wieder besser. Wir alle haben schon mehrfach gleiche Erfahrungen gemacht. Es tut gut, sich mit anderen auszusprechen. Es tut gut, zu sagen, wo einem noch etwas wehtut aus einer vergangenen Begegnung. Aber oft fehlt uns die Zeit oder der Mut, auf den anderen zuzugehen. Und manchmal muss auch die Zeit dafür erst reif werden, wie bei David. Wiederum darf man es sich nicht zu lange vor sich herschieben. Ich will es vergleichen. Mit der Buße ist es wie mit dem Saubermachen. Man muss nicht jeden Tag putzen. Aber wenn man das Saubermachen zu lange vernachlässigt, irgendwann stinkt's. An dieser Stelle möchte ich euch einladen, etwas praktisch zu werden. Wir wollen eine Zeit der Stille haben und jeder kann darüber nachdenken, wen er vielleicht ganz konkret um Entschuldigung bitten möchte oder wo er sich wünscht, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und damit das nicht nur Gedanken bleiben, die sind ja manchmal so schrecklich flüchtig, haben wir an den Rändern, den Fenstern und auf den Stühlen teilweise Zettel ausgelegt. Die könnt ihr gerne benutzen, Stifte sind auch in der Nähe. Die Zettel sollten hinterher in eurer Handtasche oder Jackentasche oder sonst wo verschwinden. Aber bitte so, dass sie euch morgen wieder in die Hände fallen. Und die Stifte hätten wir gern zurück. Ja, und auf den Zettel steht, entschuldige bitte, so als Gedankenanregung. Vorhin sagte schon jemand, ich habe da nichts ausgefressen. Ist auch okay, wenn das so ist. Aber dann schaut, was ihr mit dem Zettel machen könnt. Vielleicht ist es etwas anderes, was ihr euch als Stichwort draufschreiben wollt. Wir haben jetzt einfach ein paar Minuten Stille und ihr könnt das gerne nutzen. Wichtig wäre mir jetzt nur, dass jeder, der einen Zettel haben will, auch einen bekommen hat. Könnt ihr nochmal so rechts und links schauen, ob sie versorgt sind, die Leute. Wir haben vorhin gesungen, traut euch ran, fangt einfach an. Und da dachte ich schon mal so an die Zettel, was die Kinder uns dazu gesungen haben. Und das Schöne ist, wenn wir uns daran trauen, dass wir mit Gewissheit auch diese Erfahrung machen können und werden, wie das bei Chantal und mir ist, dass wir uns danach wieder besser fühlen. David bittet um ein neues, reines Herz. Er weiß jetzt, dass er das nicht von sich aus hat. Und wenn ich am Anfang so ein bisschen den Schwerpunkt dahin gelenkt habe, Gott sieht das Herz an, kommt eigentlich hier die nächste Überraschung. Der David hat es nicht. Und wir müssen es nicht haben. Gott bittet um dieses neue, reine Herz. Es soll und es darf anders laufen als bei dem Fußballstar Robert Enke. Der wurde erst in den Himmel gehoben und dann fallen gelassen. Die Bibel ist anders. Die macht klar, dass man eben nicht der perfekte, fehlerlose Halbgott oder Topmanager sein muss. Von David stehen die Heldentaten in der Bibel und das Versagen und wie er durch Gottes Gnade neuen Boden unter die Füße kriegt. Und wenn der Abschnitt drunter steht, unter der Überschrift die Wahl als Auftrag, dann ist mir an diesen Texten wichtig geworden, dass hier der große erste Teil des Auftrags liegt. Und dann erst kommt in Vers 15: Dann will ich deine Wege den Irrenden weisen und Sünder werden sich bekehren. Dann erst, wenn das alles gelaufen ist, dann erst kommen andere Aufgaben. Und diese werden zuallererst durch die persönliche Glaubhaftigkeit Segen wirken. Was sah Gott, als er Davids Herz sah? Ein König, der Reue übt, ein Herrscher, der Buße tut, eine Leitungspersönlichkeit, die vor Gott und Menschen Fehler eingesteht. Amen.